Thank you. Erfahrung, die ich schon gemacht habe. Okay. existence.
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे
Thank you. Also alte Gebäude und dergleichen, sondern vielmehr das spirituelle Wissen, was die Menschen damals, über das sie verfügt haben. Und eines dieser Wissenschaften, die sie beherrscht haben, ist die Wissenschaft der Klangschwingung. Es gibt nun zwei Arten von Klangschwingung. Die Prakrita und die Aprakrita Klangschwingung. Prakrita ist die materielle Klangschwingung und Aprakrita die transzendentale oder manchmal wird auch gesagt spirituelle Klangschwingung. Ich bin in der Universitätsstadt Göttingen heute und glaube nicht, euch erzählen zu müssen, was eine materielle Klangschwingung ist. Nur ganz kurz zur Erinnerung. Wir vibrieren etwas in unsere Stimmbänder und die Luft wird eine bestimmte Schwingung erzeugt, die dann im Ohr das Trommelfell auf bestimmte Art und Weise beben oder erschüttern bringt. Das wird durch den Gehirnnerv aufgefangen oder wahrgenommen und weitergelenkt. Kommt in unseren Wahrnehmung das Gefühl auf, ich höre jetzt. Man kann diese materielle Klangschwingung messen. Ich glaube, dass ich in einem meiner vorangegangenen Göttinger Besuche darüber sprach, wie mit einem neuen Gerät, einem sogenannten Audioskop, diese materielle Klangschwingung messbar ist. Ich will euch ganz kurz vielleicht das Prinzip des Audioskopes nochmal erwähnen, weil eben auch neue Sichtbasis. Es handelt sich hierbei um eine, ich will es mal denkbar vereinfacht darstellen, um eine Art Device oder eine Vorrichtung, die aus einer mehr oder weniger dicken Röhre besteht, welche über Klangkörper gehalten wird, die einen Klang erzeugen. Am anderen Ende der Röhre befindet sich eine Art Membran, sehr feine Haut, die auch elastisch ist. Und darüber sind verschiedene Schichten von ganz, ganz feiner Asche, könnte ich jetzt sagen, gelegt worden. Nun hat man das denkbar einfacher herausgefunden, dass ein Audioskop, wenn ich sagen wir mal, über bestimmte Arten von Musik gerichtet ist, oder ja, Presslufthammerlärm könnte man auch nennen, auch in dieser Wellenschicht ein unterschiedliches Muster wieder gibt. Und zwar, so sieht das Wellenmuster, was man in dieser Asche sehen kann, was sich dort verzeichnet, immer eben nach der Art des Klanges verändert. Ihr könnt euch das vielleicht ganz einfach so vorstellen, genauso wie Wellen im Meer auf dem Sandboden eine unterschiedliche Wellenmaserung oder Musterung erzeugen, mit Wellenkämmen oder Sandkämmen dann, die unterschiedlich weit voneinander entfernt sind, je nach der Höhe der Welle. So hat sich auch oder schlägt sich auch im Audioskop, je nach der Frequenz der Klangschwingung, eine unterschiedliche Musterung in der Asche nieder. Das ist, glaube ich, sehr, sehr einfach. Wo man dann jedoch anfing, ein bisschen sich zu wundern und eben das wissenschaftliche Interesse entwickelte, tiefer in die Vedas hineinzuschauen, das war, als man vedische Mantren in diesem Audioskop maß, wie zum Beispiel das Om. Ich glaube, alle von euch, die sich zu einem gewissen Teil schon mit Spiritualität wohl befasst haben, kennen dieses Om, was die Yogis kennen. Es geht zusammen mit einigen Atemübungen, der tiefen yogischen Atmung, wo man erst den Bauch füllt, dann die Rippen und dann die Brust. Und dann chattet man, und der ganze Körper wird ein Instrument und mit Schnupfen kann man es nicht so gut machen. Hinterließ also in dieser feinen Wellenschicht die vollkommenste aller materiellen Formen, nämlich einen perfekten Kreis. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, wo der Kreis also ganz genau rund ist. Keine Auswirkung. Man hat dann auch andere Mantren benutzt und auch die vollzogen ein bestimmtes Muster in dieser Asche, was sich sichtbar, also ganz deutlich unterschied von diesen einfachen Wellenmustern. Nun will ich euch aber gleich hier überraschen. Was man da maß, ist nicht die Kraft spiritueller Klangschwingung. Die Kraft spiritueller Klangschwingung lässt sich nämlich nicht so einfach erfassen. Wenn wir über die Kraft der spirituellen Klangschwingung sprechen, werden wir nicht darüber sprechen können, was sie in der grobstofflichen Materie, ja, eine Auswirkung hinterlässt. Es wäre sehr fehlerhaft, und ich persönlich bin der Ansicht, dass das sehr oft verkehrt gemacht wird in dem Esoterikboom, der im Augenblick spricht. Es wäre fehlerhaft, wenn wir spirituelle Klangschwingung mit materiellen Messgeräten wie dem Audioskop erfassen wollen. Das heißt, genauso wenig wie man mit dem Auge eine Melodie sehen kann und ihren Verlauf sehen kann, so ist es möglich, mit irgendwelchen materiellen Messgeräten die spirituelle Klangschwingung zu verstehen. Wie lässt sich dann spirituelle Klangschwingung verstehen? Wie können wir sie anwenden in unserem eigenen Leben? Und auf welche Art und Weise ist sie für uns zumindest doch erfahrbar, wenn vielleicht nicht mit materiellen Messgeräten messbar? Darüber möchte ich sprechen. Ich werde ein bisschen eure Aufmerksamkeit dafür strapazieren müssen. Ich werde aber gleich, möchte euch gleich sagen, was ich heute mitteilen möchte, ist zwar ein sehr hohes spirituelles Wissen, wenn ihr so möchtet. Trotzdem möchte ich jedoch mit sehr einfachen und auch vor allen Dingen praktisch nachvollziehbaren Beispielen und einer sehr verständlichen Ausdrucksform daran gehen, sodass wirklich jeder hier in dem Raum etwas Praktisches mitnimmt. Es ist nicht gut, wenn ich jetzt in eine Fachsimpelei hineinkomme, wo dann jeder sagt, eine alte Tradition. Aber damit ist eben nichts Anwendbares finde. Ich möchte zunächst einmal eine einfache Antwort geben. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe ein bisschen entgegnet. Das ist es angenehmer. Ja, ich mache es an dieser Stelle. Auf dem Teppich ist es ganz angenehm, glaube ich. Ich habe jetzt übrigens auch den Sitz gewählt. Die Kraft spiritueller Klangschwingung wird darin erfahren, dass unsere Bedingtheit aufgelöst wird. Was ist Bedingtheit oder was verstehen die Veda unter Bedingtheit? Bedingtheit, ich glaube, jeder davon hat eine bestimmte Idee, und ich würde, statt jetzt einfach loszulegen, gerne fragen, was ihr unter dem Wort Bedingtheit versteht. Ist immer ganz schön, dass wir sehen, ob wir die gleiche Sprache sprechen und so weiter.
Begrenzt sein,
das ist Bedingtheit. Durch was denn? Durch materielle Sinne. Man kann nicht über die Grenzen der Mauer hindurch sehen, so in dem Sinne. Gut, Bedingtheit in der Definition ist begrenzt sein. Haben wir noch andere? Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Dass ich also etwas tue und dann gezwungen bin, die gute oder die schlechte, das gute oder schlechte Ergebnis mit in Empfang zu nehmen. Ja, so?
Ja.
Gut.
Abhängigkeit.
Bedingtheit ist Abhängigkeit. Wie würdest du das definieren? Ist vielleicht auch nicht meine Definition, oder? Abhängigkeit. Wenn man bedingt ist, ist man abhängig.
Im Sinne von gewissen Gewohnheiten und Mustern.
Ja, ich darf nochmal wieder. wiederholt, die Kassettenhörende nach West, dass man abhängig ist von Gewohnheiten und Mustern. Und so besiegt wird. Wünsche zum Beispiel, dass eine bestimmte Art der Bedingtheit nicht. Man muss jetzt eine rauchen. Ich kann als harmloser Wunsch und wurde dann zu einer Bedingtheit widerfahren. Gut, hat sonst noch jemand etwas, was er dazu sagen möchte? Oder? Bedingtheit durch den Körper. Man kann nicht schneller laufen als die Leute, die Sinne. Ja? Gut, die vedische Philosophie würde sagen, dass wir alle sehr gut, ihr habt im Grunde genommen gute Antworten gegeben, dass wir alle begrenzt sind durch diese materielle Natur und ihre Naturgesetze, in der wir uns bewegen, dort allgemein. Das heißt, dass es sehr schwierig ist, diese Bedingtheiten zu überwinden und dass wir deswegen wie ein Hund, das ist ein Bild, das gebraucht wird, welcher an einer Kette liegt, alle an der Kette unserer eigenen Bedingtheit oder Begrenztheit angebunden sind. Diese Kette oder diese Bedingtheit führt dazu, dass unser Leben zu einem großen Teil determiniert ist. Also, dass es Bestimmung darin gibt, der wir nicht entweichen können. Ich persönlich wurde mit ungefähr 17 Jahren, ja, 17, Anfang, als ich so begann, 17 Jahre zu werden, vor diese Frage der Determination gestellt, anhand eines total interessanten Versuches, den ich unternahm in meinem Leben, den ich kurz wiedergeben möchte. Ich wurde damals bekannt auf die asiatischen Traditionen gemacht und lernte das I Ging zu wahren. Was das ist, ist, dass man Stöcker nimmt oder Strohhalme oder irgendwelche Gegenstände, sie wirft und dann, wenn sie gefallen sind, die Art und Weise, wie sie sich, also wie das jetzt liegt, die Stöcke, an dieser Art feststellen kann, was in der Zukunft geschieht. Ich war also einmal das I Ging und als ich dann nach las und Dinge kombinierte und eben das so machte, wie das da angegeben war, sagte das I Ging, dass einer meiner besten Freunde binnen Kurzem sterben würde, auf den ich sehr, sehr angewiesen bin. So, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, als wir mit unserer Band, kann man sagen, im Studio waren. Wir wollten gerade unsere erste die Platte fertig machen, wir brauchten noch ein paar Einspielungen. Und da kam dann ein Anruf von einer Freundin, die mir also mitteilte, dass ihr Freund und der Gitarrist unserer Gruppe gerade in einem tödlichen Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen war. Und ich kann mich noch sehr, sehr deutlich an die Reaktion erinnern, die ich damals hatte. Musste er sterben, war es bereits vorherbestimmt in den Naturgesetzen, dass er in der Blüte seiner Jugend eben zum Tode kommen würde. War er ein Opfer von blinden mechanistischen Gesetzen? Das war eine Frage, die mich bewegte. Später dann habe ich in der alten vedischen Tradition etwas anderes gehört, was diese Kuriosität dann noch mehr anstattete. Es war in den Anfangstagen meiner Beschäftigung mit der vedischen Tradition, als ich von dieser mysteriösen Palmenblattbibliothek hörte. Das heißt, dass jeder, der die Palmenblattbibliothek findet, lediglich seinen Namen, nicht seinen Namen, sein Geburtsdatum abgeben muss, um dann eine genaue Beschreibung zu finden von seinem vorangegangenen Leben. Ich referiere jetzt einfach nur, wie es heißt. Von seinem gegenwärtigen Leben und, jetzt wird es interessant, von dem, was in unmittelbarer und ferner Zukunft geschehen wird. Später dann hörte ich wieder von dieser Platzbibliothek durch einen sogenannten, oder und zwar einen spezifischen Fall, ein ganz unromantischer Deutscher namens Bartholomew Schmidt aus München, der diese Palmblatt-Bibliothek, auf diese Palmblatt-Bibliothek stieß und also mal spaßeshalber seine Daten abgab und dann viele Informationen über seine vorangegangenen Leben erfuhr. Das konnte er nicht nachvollziehen und nicht glauben und war doch interessiert daran, dass ein Name, Bartholomew Schmidt, also ein typisch unindischer Name, da doch wohl aufgeschrieben war und dass ein paar wichtige Krankheiten und dramatische Ereignisse in seinem Leben angedeutet worden waren. Aber er war noch nicht so überzeugt, besonders nicht, weil es hieß, dass er, bevor er zurück nach München reisen würde, blindlings sich verlieben würde. In Norddeutsch sagt man, sich verknallt. Und dann noch in Indien heiraten würde. Das glaubte er nicht, das war nicht möglich, er plante sein Leben für gewohnt. Als er dann jedoch in dem Rückflug, der 4 Tage Verzögerung hatte, oder also 4 oder 3 oder so, saß an seiner Seite ein schmächtiges indisches Mädchen mit einem Punkt auf der Stirn, was andeutete, dass sie verheiratet war. Sie war verheiratet mit Bartholomew Schmidt. Und da dachte er, war das prädestiniert, sorry, vorherbestimmt, musste das so geschehen, hatte ich keine Wahl, war ich einfach nur der Abholer meines Schicksals. Heute war ich in Wiesbaden, am Bahnhof, und musste ein paar Passfotos machen. Und als ich davor dann wartete, bis die blöden Fotos daraus rausgeboren wurden aus der Maschine, da saß ich so blinkendes Horoskop. Nach einer 7000 Jahre alten Tradition sagen wir Ihnen Ihre nächste Zukunft voraus. Tippen Sie einfach nur, und es waren so 7 Daten, die Sie wissen wollten, ein und Sie werden sich wundern. Kostet nur 10,50 oder irgendwas. Ich dachte damals, als ich dann so den Gedanken war, was rede ich, was kann ich heute mitteilen als wichtigen Ding, dachte ich, dass auch eine Illustration bei uns in der westlichen Zivilisation ist. Ich bin jetzt also nicht überzeugt von dem Wiesbadener Horoskop, weil das so eine, es kommt ein bisschen blöde vor. Also man muss schon einen guten Astrologen haben, sonst funktioniert das meines Erachtens nicht. Aber ich will hier meine persönliche Meinung an die Seite stellen. Ich glaube, darauf kommt es mir an, jede Art von Zivilisation, ob es nun eine östliche ist, mit den erstaunlichen Beispielen wie das I Ching, die chinesische, oder das Palmblatt-Bibliothek, oder ob es eine westliche ist, wo wir von Horoskop wissen, gibt dem Menschen eine Möglichkeit, in seine Zukunft zu schauen. Ich könnte da noch viele, viele Beispiele geben, aber glaube, das auf diese 3 beruhen lassen zu können, weil es geht um Wichtigeres. Worum es mir hier geht, ist, eine alte Frage euch zu stellen, über die ihr bitte nachdenken möchtet für euch selber. Steht es euch tatsächlich völlig frei zu tun, was in eurem Leben geschieht? Ist jeder seines Glückes Schmied, wie es heißt in unserem Volksmund? Oder ist es so, dass wir einfach nur wie Züge sind, die auf den unsichtbaren Gleisen unseres Schicksals, unserer Bestimmung gezwungen sind, uns voranzubewegen und durch Stationen zu fahren in unserem Leben, die bereits feststehen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die eigentlich unsere westliche Philosophiegeschichte nicht unbekannt ist. Es gibt diese Frage nach dem freien Willen und nach der Determinierung. Und es gibt da unterschiedliche Aussagen von. Ich möchte diese Frage bei euch lassen. Einfach mal so, oder wenn ihr duscht oder eine Minute habt, die ihr mit Gedanken noch füllt, könnt ihr denken darüber nach. Ich möchte hier eine vedische Antwort gerne darauf geben, an der ihr dann eure eigene Frage, eure eigene Antwort messen könnt und sie vielleicht gegenüberstellen könnt und unter Umständen sogar auch herausfordern könnt. In den Vedas heißt es, dass ein sehr, sehr großer Teil von dem, was uns geschieht, bereits vorherbestimmt ist durch unser Karma. Ich glaube, darüber hattest du auch, das hattest du im Sinn, als du sagtest, dass unsere Aktion Reaktionen hervorrufen, die wir dann in gewisser Weise die wir bekommen, sagen wir mal so, das sind sehr frei. Karma heißt einfach tun, und das Gesetz von Karma sieht vor, dass jede Tätigkeit eine Reaktion hat, die entweder unmittelbar auftritt oder in der näheren oder ferneren Zukunft. Und ein ganz interessantes Beispiel, was ich gerne sagen möchte, ich bin jetzt auch nicht physikalisch geschult, aber wir haben hier unseren Physiker, Schemann Markus Schmiedke, der physikalische Vorträge an der Uni gibt, ihr kennt ihn bestimmt, also einige von euch, über Physik und neue Ausblicke in der Physik. Da ist eine Sache, die du vielleicht, ich kann sie nur wiederholen, ich möchte den physikalischen Falter, das ist also meine Formulierung, die ich als Nicht-Physiker gefunden habe, euch vorstellen. Es ist also herausgefunden worden in der Physik, dass ein Schmetterling, hört euch das jetzt mal an, der in Korea so vor sich hin flattert. Wenn der auf bestimmte Art und Weise seine Flügel bewegt und somit einen bestimmten Luftzug erzeugt, die Ursache sein kann für einen Wirbelsturm, der über Florida, also in Amerika, tausende von Kilometern über den Ozean gelegen, mit heftiger Vehemenz ausbricht und die Wellen des Ozeans über die Ufer peitscht. Aktion und Reaktion ist etwas, ich habe jetzt ein sehr extremes Beispiel gegeben, mit dem wir alle umgehen, ohne dass sich unser Aufenthalt in dieser dreidimensionalen Wirklichkeit nicht denken lässt. Du tust etwas, bewegst die Beine und die Reaktion ist, dass du an einem bestimmten Ziel ankommst, du nimmst etwas zu dir, die Reaktion ist, dass der Hunger vergeht, du sagst vielleicht etwas zu anderen und die Reaktion ist, dass diese dir gewogen sind oder missgünstig gestimmt sind auf dich. Aktion und Reaktion lässt sich also in allen Bereichen und auch sehr praktischen Bereichen feststellen. Das Besondere nun an der vedischen Weltsicht ist, dass wir in dieser Welt zwei Dinge vorfinden. Die materielle Wirklichkeit, die wir eben hier beschrieben haben, den materiellen Klang jetzt, und die spirituelle Wirklichkeit, zu der die Seele gehört und zu der dann auch zum Beispiel spirituelle Klangschwingungen befinden. Und diese beiden Wirklichkeiten, die Seele auf der einen Seite, sagen wir mal, und die materielle Welt, oder materielle Körper auf der anderen Seite, stehen in einer interessanten Wechselbeziehung. Die Seele schafft bestimmte Aktivitäten und die Auswirkungen auf diese Aktivitäten werden in diesem der materiellen Wirklichkeit, in diesem materiellen Körper gespürt. Es gibt eine sehr, sehr interessante Schrift, die Vishnu Samhita, die sagt, wie jede unserer körperlichen Erscheinungen, Falten, Krankheiten und so weiter, durch bestimmte Aktionen vorherbestimmt wird. Und wenn man in dieser alten vedischen Ansicht einen Menschen heilt, so muss man unbedingt seine Lebensumstände verändern. Zum Beispiel etwas ganz Privates, wie schlechter Mund geworden. Das ist etwas, Augenblick geht das hier, aber ist etwas, was von jedem in irgendwelcher Art und Weise auftaucht und sich auch nicht durch Kaugummi manchmal verheimlichen lässt. Es heißt, Jetzt hört euch das mal an, ich sage jetzt wieder, die vedische Welt sich mit ihrer sympathischen, klaren Offenheit und manchmal fast verträumt wirkenden Analyse. Das liegt daran, dass man schlechte Nachrede über andere übt. Schmäh spricht, also so sagt man in Österreich. Krampfahle, auch etwas, das sehr vertreten ist in unserer Zeit, ist zurückzuführen auf ein sehr exzessives Sexualleben. Nicht? Diese, also jetzt bloß keine Angst, also wenn ihr jetzt Krampfadern habt, gerade, braucht nicht jetzt unbedingt zu sein, dass ihr jetzt also die Schlimmsten von den Schlimmen seid. Nicht? Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das ist eine Möglichkeit. Und jetzt höret bitte und staunet, diese Reaktionen, die uns begrenzen, also Krankheiten zum Beispiel oder unser physischer Körper, sind verursacht nicht nur von Tätigkeiten, die wir in diesem Leben getan haben, sondern Tätigkeiten, die die spirituelle Seele schon vor diesem jetzigen Körper ausgeführt haben, die wir also jetzt, die wir schon vorher getan haben. Ich möchte euch sehr gerne eine kleine vedische Geschichte erzählen, damit wir eine kleine Pause machen können und diesen philosophischen Punkt jetzt ein bisschen ausmalen können, dass es besser haften bleibt. Und es gab einmal eine Frau, die hatte einen Sohn, den sie über alles liebte. Und dieser Sohn ging in einen Wald, wo er von einer Kobra gebissen wurde und sofort starb. Ein Jäger war glücklicherweise war dabei und es gelang ihm mit einem Netz, die Kobra lebendig zu fangen und vor die alte Frau zu schleppen. Räche dich, sagte er. Hier hast du mein Dolch, du kannst sie jetzt zu Tode foltern. Ich habe dir die grausame Mörderin deines Sohnes gebracht. Die alte Dame war sehr betroffen, sagte dann aber, ich bin mir nicht darüber sicher, dass die Schlange die Ursache für den Tod meines Sohnes ist. Ja, sagte da die Schlange, bin ich auch nicht. Ruhig, sagte der Jäger, natürlich bist du das. Das ist eine Geschichte, nicht? Wer denn, fragte der Jäger, ich hab's gesehen. Die Zähne gruben sich in die alabasterfarbene Haut eines Sohnes. Und so verstarb er. Also, ich bin mir, also, eher ist es der Tod, der die Ursache für den Tod meines Sohnes ist, sagte die alte Frau. Denn hin und wieder ist es so, dass, wie es letzte Woche war, dass jemand gebissen wird von der Schlange und nicht stirbt. Also der Tod selber ist verantwortlich. Lass uns den Tod herbeirufen. Wurde gemacht und der Tod wurde gebracht. Bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes? Nein, sagte der Tod. Die Zeit ist es. Denn wenn es nicht jemandes Zeitpunkt ist zu sterben, kann ich nichts ausrichten. Ich weiß nicht so, lange die alte Frau. Lass uns die Zeit fragen, rufen und sie mal befragen. Die Zeit wurde gerufen und sie sagte nein. Ladies and Gentlemen, ich bin nicht die Ursache. Ja, was denn sonst? Fragte Ajunaka. Also jetzt wird es zu mystisch hier. Nein, sagte die Zeit, es ist Karma. Das Handeln dieses Sohnes, der das selber verursacht hat. Tja, sagte da die Alte, das klingt so. Mein Sohn ist ein Schuft gewesen, hat andere getreten. Jetzt ist das die karmische Reaktion. Das kann ich also total akzeptieren. So, ich möchte jetzt zum Schluss noch, ich möchte zwei kleine Punkte noch machen, weil ich merke, dass ich wieder so in meine Stimmung komme, ordentlich zu erzählen. Ich möchte sagen, dass es zwei Arten von Karma gibt grundsätzlich. Das Prarabdha-Karma, das manifestierte Karma, und das Aparabdha-Karma, das unmanifestierte Karma. Was sind beide Arten und worin liegt der Unterschied? Prarabdha Karma ist euer Körper. Ist schon manifestiert. Ihr habt diesen Körper gekriegt als Reaktion auf vorangegangene Tätigkeiten und sitzt jetzt da drin und wird den mehr oder weniger akzeptieren. Man kann ein bisschen versuchen, das mache ich im Augenblick, ihr glaubt es nicht, aber ich bin jetzt über 40 Jahre alt geworden, so unglaubliche Erfahrung in meinem Leben. Das ist euch auch noch geschehen. Ich merke, dass der physische, dass die Schwächen dieses physischen Körpers, die als Karma in ihm drin sind, so durchkommen. Wie ich jetzt mache, ist Yoga jeden Tag, Sonnengruß, und somit versuche die konstitutionelle Stärke des Körpers ein bisschen aufzubauen. Aber ich merke schon, ich kann nicht die Schwächen abbauen. Ich kann nur meine Fähigkeit, mit ihnen umzugehen, ein bisschen verbessern. Also Prarabdha Karma, der physische Körper ist das manifestierte Karma. Nun gibt es das unmanifestierte Karma, das, was wir noch nicht sehen können, das, was wir alle mit uns tragen. Ich möchte da jetzt nicht zu technisch werden. Es gibt drei Stufen, nämlich eins, was unmittelbar davor steht, hochzutragen und so weiter und so fort. Wer sich für das Detail interessiert, kann dann gerne etwas später dafür sagen. Das, was noch nicht manifestiert ist, nehmen wir mal irgendeinen von uns, ich möchte keinen herausgreifen, weil meine Beispiele leider, die mir spontan einfallen, manchmal so ein bisschen. Einer von uns macht vielleicht auf seinem Nachhauseweg, also wir wünschen es ja keinen, so in Gedanken versunken sein, dass er nicht links und nicht rechts schaut, überfahren wird von einem Auto. Das ist jetzt schon da, diese Sache, die in der Zukunft geschehen wird. Nur ein bisschen Zeit trennt uns noch davon. Das ist ungefähr so da, wie das Filmende in einem Film schon da ist. Wenn wir einen Film anschauen und plötzlich in der Mitte sagen, nein, macht es nicht, und bringt euch zum Beispiel ein Romeo und Julia Schnulze, wenn man dann irgendwie in der Mitte des Films Mitleid mit den jugendlichen Darstellern bekommt und sagt, jetzt nimmt das nicht so krumm und macht ein bisschen was Unkonventionelles, reißt einfach aus und dann können wir euch haben. Aber es steht schon fest, dass da also diese Selbstmord von Julia und Romeo da stattfindet. Das ist in der Zukunft der Filmrolle drin. So ist auch bei uns allen, die wir hier sind, unsere Zukunft schon feststehen. Durch unser Karma, das ist sehr, sehr wichtig, das wollte ich mit dieser Karma-Erklärung bringen, weil wir alle bestimmte Tätigkeiten getan haben, die in der Zukunft ein bestimmtes Ergebnis mit sich bringen werden. Jeder von uns hat so ein, sagen wir mal, Karma-Gepäck mit sich. Da sind so diese Samen unserer Tätigkeiten, die im Laufe der Zeit aufgehen werden, wie normale Samen, die sprießen werden. So, wenn wir davon sprechen, unsere Begrenztheit und Bedingtheit aufzulösen, und ich hatte gesagt, das ist möglich am Anfang, so geht es darum, dass wir unser Karma auflösen müssen. Und durch die Kraft der transzendentalen Klangschwingung ist das möglich. Spirituelle Klangschwingung verändert also das Karma. Und ich möchte das jetzt ganz kurz, ich werde da nur, weil ich sehe, dass manche von euch einfach diesen jugendlichen Unruhe mit sich gebracht haben, was ja auch schön ist, wenn ich das nicht realisiert. Ich will es ein bisschen jetzt aber kurz machen. Wenn ihr Samen habt, könnt ihr sie daran hindern zu keimen, indem ihr sie röstet. Solche Samen, die aber nicht geröstet werden, werden noch nach Tausenden von Jahren aufgehen. Man hat ja jetzt in China dieses Grab des chinesischen Kaisers gefunden, hat ihr davon gehört, mit den Tonfiguren, und hat dann auch Samen da gefunden von Getreide, welches man noch tatsächlich noch eingepflanzt hat, und dann kam so ein altes Getreide raus. Die Amrad Müsli Firma behauptet, dass ihr Müsli von Getreide kommt, was aus dem ägyptischen Pharaonengrab gerissen ist. Ob stimmt, weiß man nicht. Aber keine Fähigkeit. Über lange Zeit, so sind auch unsere Reaktionen, unser Karma ist als Samen in uns enthalten und auch über lange Zeit hinaus behält sie ihre Keimfähigkeit. Es sei denn, sie wird geröstet. So können wir, wenn wir transzendentale Klangschwingung anwenden, spirituelle Klangschwingung, werden wir erfahren, wie unser Karma gerichtet wird, wenn wir so wollen. Es wird aufgehoben. Ganz praktisch möchte ich hierzu etwas sagen aus dem eigenen Umgang mit dieser Sache. Ich hatte eine etwas mystische Vergangenheit, bevor ich das Spiritual-Leben kam, und es hat mich sehr interessiert, diese Dinge zu erforschen und Reihen festzustellen. Mir war also vorhergesagt von vielen, ob das Wahrsage war oder mein Horoskop oder das I Ching oder so, mit 30 Jahren zu sterben. Ich wurde mit 30 oder um die 30, so ich glaube ich mit 31 Jahren, wurde ich eingeliefert in das Waldkirchener Hospital und gebeten, eine Unterschrift zu geben. Was immer mit Ihnen passiert in der Anästhesie, geht auf Ihr Risiko. Tat ich, weil ich keine andere Wahl hatte. So schien es mir jedenfalls damals, heute würde ich vielleicht anders sehen, und musste mich einer ziemlich schwierigen Operation unterziehen. Es war eigentlich nicht so schlimm, aber das erlebt, also wenn ich mich erinnere. Und anyway, ich möchte da vielleicht nicht unbedingt jetzt so ins Detail gehen, was auch wieder eine Geschichte für sich wäre, aber damals war mir sehr klar, dass ich jetzt mein Karma ins Gesicht sehe, im Voraussagen. Die erste Operation, die ging noch ganz, also da hatte ich so eine Out-of-Body-Experience, eine Erfahrung, wo ich mich von außerhalb des Körpers wahrnahm, also sah, wie er mir geschnitten wurde. Ich wurde aber nicht richtig zugenäht, eine Ader oder Vene wurde nicht richtig genäht und ich blutete innerlich, also mehr und mehr, und die Ärzte dachten, dass ein Blähung, bis mein Bauch so dick war wie von einer Schwangeren und ich aus dem Krankenbett vor Schmerz fiel. Und zu der Zeit wusste ich, als ich gekrümmt auf dem Boden lag, das könnte jetzt dein Ende sein. Und ich erinnerte mich an all das, was ich vorher gehört habe. Aber ich lebe noch, wie ihr seht. Ich bin mir sehr sicher, dass, weil ich damals schon mit dem spirituellen Klangschwingen anfing, dass mein Karma verändert wurde und diese Karma-Samen geröstet wurden. Das ist also die Kraft der spirituellen Klangschwingung. Eure Reaktionen werden sich verändern. Ihr werdet das, man kann das merken, indem schon wenn man nur ganz am Anfang ist und sich einfach mal hinsetzt und einfach mal mitmacht, wie eigentlich fast alle von euch das gemacht haben. Ich möchte mich dafür bedanken, für diese Offenheit, die ihr diesem Vorgang auch entgegengebracht habt. Man merkt ja, dass sich sein Denken so verändert. Etwas geschieht im Feinstofflichen. So, diese karmischen Reaktionen sind auch situiert, diese Karmasamen im Feinstofflichen. Und die werden einfach frittiert, wenn man das mal so salopp sagen darf, oder geröstet, behandelt durch spirituelle Klangschwingung. Und so verändert man zunächst einmal sein Denken und Fühlen, das ist, was einem sofort auffällt. Später dann aber sein ganzes So-Sein, wie es kann, seine ganze Natur. Ihr merkt es vielleicht, wenn ihr mit solchen zusammenkommt, wie eben diesen Hare Krishna-Leuten, wie wir ja sind. Man merkt, dass wir haben eine bestimmte Art von Ausstrahlung, die manche Leute, die grob materialistisch sind, auch stören, weil es eben so anders ist. Das muss man verstehen und dulden. Das ist immer so. Was ist so, ich kenne das Rätsel nicht. Das ist mir, glaube ich. Da ist schon etwas anderes, was geschieht. Eine andere Art von Ausstrahlung, wenn man mit solchen Leuten zusammenkommt, wie Schrieber Markus Schmiedke zum Beispiel. Nicht? Man merkt, das ist was anderes. Weil die Kraft der transzentale Klangschwingung tatsächlich einsetzt, erstmal unser Denken, Fühlen und Wollen, was sich im Geist befindet, zu verändern und dann weiter das Karma. Und da, finde ich, liegt die einzigartige Kraft der spirituellen Klangschwingung. Die neuzeitlichen Esoteriker würden sagen, ja, Chente, mach diese Mantra, dann wirst du ruhiger. Aber das ist nicht die Kraft. Das kann man auch durch so Klangmeditation mit dem Ohr und Brainwaves und solche Sachen, wie das heißt, erreichen, diese zeitweilige Beruhigung. Die Kraft der spirituellen Klangschwingung misst sich tatsächlich daran, dass man sein Karma verändert. Und somit aus der Bedingtheit oder Begrenztheit der Naturgesetze herausbricht und von der
Zeitweilig, materiellen Welt, in die ewige spirituelle Dimension geht. Schon in diesem Leben, da ich das mal Kontakt habe. Ich möchte mich vielmals bedanken bei euch für eure geduldige Aufmerksamkeit. Und das nächste Mal, wenn ich spreche, werde ich wirklich auf die Uhr schauen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist ja jedes Mal schon, dass ich immer ein bisschen länger werde. Aber die Themen sind einfach so begeisternd. Also wenn man sich das vorstellt, Karma, das, was die Welt zusammenhält, auf den Fugen zu heben. Ist man noch erinnert an Aristoteles, nicht? Gebt mir einen Punkt und dann hebe ich die Welt hoch. So, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Oder sagen wir Dinge, ja, die ich vielleicht nicht so gut erklärt habe, obwohl ich das ein bisschen lang war. Du könntest vielleicht schon mal schauen, ob das Passaren so antut. Ich glaube, das ist schon mal gesehen. Dann mal fragen, wer von euch schon jemand hier ist, weil kenne ich natürlich auch dazwischen und Simone. Aber sind einige noch andere von euch da? Diesmal ein Festmann, du vielleicht und du auch, ja? Du glaube ich nicht, oder? Ja, du natürlich auch. Ja, I'm sorry. Man muss das natürlich ausprobieren, jetzt diese Sache mit der transitalen Klangschwingung. Ganz praktisch, was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr vielleicht täglich, es kommt auch daran, das regelmäßig anzuwenden. Also, um eine Medizin gegen das Karma zu nehmen, muss man regelmäßig sein. Ich würde euch empfehlen, jeden Morgen, wenn noch nicht so viele Eindrücke im Geist ist, euch meditierend hinzusetzen bei euch im Zimmer. Vorausgesetzt, dass Schlaf nicht nur andere Leute, die dann euch stören würden. Und einfach den Hare Krishna Mahamantra zu chanten, also zu intonieren, diese transzendentale Klangschwingung zu machen. Und ihr werdet schon sehen, dass sich etwas verändert und andere Leute auch bei euch merken. Man muss das einfach mal ausprobieren.
Ja, Simone? Und zwar, wie ist das dann mit der Entscheidungsfreiheit, die man ja meint zu haben? Also zum Beispiel, wenn ich auf die Straße gehe und da kommt ein Auto und ich werde gefahren oder irgendwie so, dann hätte ich ja die Freiheit vorher gehabt, oder ich meine, die Freiheit zu haben, dass ich auch im Haus sein könnte, wenn ich nicht so gefahren bin. Das ist dann praktisch auch durch Karma festgelegt, dass ich mich so entscheide.
Sehr gut. Ja, ja. Cool. Das nicht manifestierte Karma fängt an, sich zu manifestieren in Form des Wunsches. Da kommt das so raus. Dann handelt man. Das Wünschen ist ja auch nur das Ergebnis von erstmal Denken, Fühlen, und dann kommt der Wille. Also man kann dem Karma nicht entkommen. Es gibt jedoch zur gleichen Zeit, das ist sehr wichtig, danke, dass du da nochmal hinkommst, es gibt Dinge, die sind einfach festgesetzt. Die müssen so kommen. Der Zeitpunkt des Todes ist einer. Entscheidende Krankheiten sind andere. Die Frau oder den Mann, den man abbekommt. Oder die man abbekommt. Also, das ist nicht so richtig, den heiratet. Das ist Karma. Es gibt fünf solche Dinge. Mir fallen jetzt gerade die anderen zwei. Und das Maß an Glück und Leid. Das kann man nicht verändern, indem man zum Beispiel schuftet wie ein intensiver Mensch und verdient und damit sein Maß an Glück und Leid, wenn das müsste unsere westliche Kultur mal langsam verstehen. So, diese Dinge sind schon feststehend, aber es gibt zur gleichen Zeit auch ein gewisses Maß an Unabhängigkeit, dass die spirituelle Seele, die ja niemals ganz gebunden ist durch die Naturgesetze, weil sie konstitutionell anders ist, immer hat. Ein Beispiel, um das gut auszudrücken, ist folgendes. Stellen wir uns mal vor, jemand steigt in ein Flugzeug nach Los Angeles ein, bucht und mittendrin. Und plötzlich kommt ihm inmitten des Fluges die Idee, also Los Angeles ist zu materialistisch, ich will nach Delhi. Macht einen riesen Rabatt, zieht die Aufmerksamkeit der Stewardess auf sich und sagt, also ich will nach Delhi. Nein, sagt sie, ist schon prädestiniert, wo zu landen. In dieser Situation, die prädestiniert ist, er fliegt dahin, also das ist schon gesteuert und so weiter, sind jetzt hat er jedoch auch noch einen freien Wunsch. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen kompliziert. Er kann jetzt sagen, sich entscheiden, also in die